Also gut, ich hoffe, dass ich euch mit den kleinen Exkursen nicht so arg bemühe, aber das sind für mich so wichtige Bausteine, die dann später beim Lesen der Propheten vor allem, wenn wir dann zu den kleinen und den großen Propheten kommen, dann kommen solche Dinge, dann liest du Ephraim, du Ephrata, und dann, das sind so Namen, die haben sogar in, und dann aber, da öffnet sich so eine herrliche Welt und dann Bibelstellen, und ich liebe das für mich selbst, wenn ich denke, hey, guck mal, wie oft habe ich schon gelesen? Und dann auf einmal geht einem Licht auf. Ja. Ja, genau. Und das zeigt, also viele geistliche, heilsgeschichtliche Wahrheiten, die hat Gott von Anfang an hineingelegt in sein Handeln. Und in seinem Handeln lehrt er uns nach und nach und immer wieder. Und spätestens in Jesus Christus erfüllt sich das. Und jetzt können wir natürlich zurückschauen und diese herrlichen Wahrheiten entdecken und gucken, wie sich die Schrift wirklich in Christus und in seinem Handeln sich da erfüllt. Also wir haben eben in Kaleb und in Josua den gläubigen Rest Israels sozusagen, und zwar des ganzen Israels, das in den Propheten später auch wieder als Einheit gesagt wird und gezeigt, sie werden wieder eins werden, sie bleiben nicht. Und diese Einheit ist nämlich in Jesus Christus, der hat aus uns beiden eins gemacht. Ja, das ist dieses Eins gemacht und herrlich. Also einfach diese paar Details wollte ich euch noch da geben. Also sie gehen aus, die Kundschafter, und haben 40 Tage Zeit auszukundschaften. Ich glaube, das habe ich euch gesagt. Warum sendet Gott sie aus? Warum sendet Mose sie aus dahin? Eigentlich war das doch ein Fehler, oder? Weil die kommen zurück und es geschieht genau das Gegenteil. Also die sagen nicht, jo Leute, da gibt es so viel. Guck mal die Trauben an, die wir mitgebracht haben. Eine Traube so groß, dass sie bei zwei Männer, also das sind so Bilder, die von meiner Kindheit noch in meinem Kopf sind. So eine Stange und dann hängt so ein Riesentraube, das hat meine Sonntagsschultante mir beigebracht. Und dann laufen zwei Männer dazwischen, so eine Traube. Nichts da. Ja, das sind so, das sind Hängen. Darf ich so sagen, das ist hängen geblieben, mehr nicht. Also, jetzt könnt ihr euch vorstellen, nach der Wüstenwanderung, gehen sie hinein und dürfen das alles schauen. Und sie kommen zurück und jetzt möchte ich euch zeigen, was sie alles sagen erstmal, okay? Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, gell? Gut, jetzt habe ich euch an dem neuen Punkt. Also, wir lesen ab Vers, lasst uns ab Vers 20 lesen. Und zwar ab der Mitte. Und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Also das ist, was Mose denen sagt, 4. Mose 13, ab Vers 20 sind wir, okay? 4. Mose. Also Mose sagt, und das sind die Zeit der ersten Trauben, das heißt, da wird die Ernte eingefahren, die erste Ernte der Trauben. Und er ermutigt sie und sagt, bringt was mit, zeigt, was da alles so gibt und kundschaftet alles aus, schaut euch das Land an, schaut, wie stabil es ist, schaut euch ihre Festungen an, schaut ihre Häuser an, schaut euch wirklich alles ganz genau an und dann kommt und berichtet. Das ist der Auftrag, den wirklich Gott Mose gibt, Mose den Kundschaftern gibt. Gott will, dass sie da hineingehen. Und das ist Prüfung. Das ist Prüfung. Ich habe gedacht, hätte sie nicht reingeschickt, ganz naiv, wären sie halt hineingegangen, sagt, okay, jetzt sind wir da, gell? Aber dieses Kundschaften hat etwas Negatives ausgelöst. Also, lesen wir ab Vers 24. Da heißt es, diesen Ort nannte man Tal Eschkol wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. Also, die haben die Traube abgeschnitten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels in der Wüste Paran nach Kadesh. Also das, was wir hier haben, ist, schaut mal, sie gehen zu Mose, kommen zurück, sie gehen zu Aaron und ich habe es mir unterstrichen, was jetzt wichtig ist und es kommt, und zu der ganzen Gemeinde. Also jetzt nicht nur zu der Leitung, gehen zu der ganzen Gemeinde, zu dem ganzen Volk. Alle sehen, alle sind jetzt neugierig, was wird kommen, was werden sie berichten, was haben sie gesehen. Und dann heißt es Vers 27, und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Gut, gell? Also ich sage, das ist kein Märchen gewesen. Gott hat ja immer wieder gesagt, ich bringe euch in das Land, das voll Milch und Honig ist. Und diese, können wir, die ganze Generation, das Versprechen, die alte Generation ist gestorben, die neue Generation wurde, ist mit dieser Verheißung aufgewachsen. Gott hat es versprochen. Und jetzt kommen sie, es gibt Milch und Honig, in Überfluss, alles ist da. Guckt mal euch nur diese eine, wie nennt man das? So, eine Trauben. Das ist eine Rebe, ja? Also die haben nicht eine Traube, sondern eine Rebe, eine Riesenrebe da. Guckt euch mal die Frucht, so eine Traube in der Hand, wie ein Apfel. Boah. Jetzt könnte man meinen, voller Begeisterung, ich sage, jetzt stürmen wir das Land, jetzt sind wir endlich da, raus aus der Wüste, aus der Dürre und so weiter, jetzt hinein in den Segen. Und jetzt Vers 28, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enkas haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Also jetzt bekommen wir die Bewohner des Landes und diese Namen sind auch nicht unwichtig, wer da alles genannt wird. Und also sie kommen und sagen, guck mal, wirklich stimmt alles. Ja, aber wir haben Bedenken. Das ist, ja, wie können wir da vertreiben? Sie haben große Städte, befestigte Städte, sind Völker überall, viele Menschen, Krieger, alles. Sie gucken das an, sie sehen die Verheißung, sie sehen die Schwierigkeiten, sie sehen sich und sagen, war schön, aber bei der Traube bleibt's. Und dann heißt 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, wichtig, das Volk, gell? Also das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen, Entschuldigung, und beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und das in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Also sagt Kaleb, ja? Sagt, Freunde, kein Problem, lasst uns gehen. Kaleb muss sofort, schaut mal, wer als Erster redet, nicht Josua, gell, sogar. Das ist Kaleb. Wir werden gleich sehen, warum. Aber Kaleb geht voran, aus dem Stamm Juda, und sagt, Freunde, nein, er merkt, was die machen. Er merkt, dass die jetzt das Volk dazu aufbringen, zu murren. Was ständig der Fall war. Es gab immer welche, die immer das Volk zu murren aufgebracht haben. Und jetzt kommen sie zurück mit all dem Segen, den sie gesehen haben. Aber sie trauen es nicht. Sie trauen das. Wem trauen sie es nicht zu letztendlich? Gott. Guck mal, das ist der Punkt. Jetzt ist wichtig für uns. Das ist der Punkt. Sie sehen die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Sie haben sogar eine Schau bekommen. Sie können etwas, sie haben es erkundschaft und gesagt, guck mal, doch, da gibt es all diese Dinge. Jetzt sehen sie die Schwierigkeit. Jetzt sehen sie Feinde und sie sehen sich und sagen, das wird nicht funktionieren. Aber dass der Gott da ist, das ist nicht in ihrem Denken. Dass er sie vermag auszutreiben, wegzutreiben, zu besiegen, die Feinde, dass er vermag sie hineinzubringen. Gott haben sie nicht auf dem Schirm. Und darf ich so sagen, so, das ist geschrieben uns als Vorbild. Wir haben die Verheißungen, die Gott uns alles versprochen hat. Und wir haben sie hier gesehen. Und wir haben sie vielleicht ein Zeugnis. Da sind welche gekommen und gesagt, ja, das ist wahr. Die haben das erlebt und die haben das geschmeckt. Und wir wünschen uns das auch gerne. Und dann sehen wir aber die Schwierigkeiten und sehen uns und sagen, das kann nicht funktionieren. Und rechnen nicht mit Gott, dass er in der Lage ist, die Feinde zu besiegen. Wir überschlagen die Kosten, wir gucken, wie kann das funktionieren, gucken unsere eigene Kraft und sagen, das wird gar nicht gehen. Und darf ich so sagen, stellen Gott so auf die Probe. Ja? Stellen Gott so auf die Probe. Die trauen ihm es einfach nicht zu. Hat er ihnen bis dahin schon bewiesen, dass er es könnte, rein theoretisch? Er hatte gerade die größte Weltmacht besiegt. Er hatte die größte Weltmacht, die militärische Macht der damaligen Zeit, im Meer versenkt. Versteht ihr? Und statt zu sagen, also wenn er die da umgebracht hatte, auf so eine Art und Weise, womit wir nicht rechnen konnten, wir hatten keine Ahnung, wir dachten, wir sterben, dann wird er doch mit denen auch fertig werden. Von wegen. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 4, das schlagen wir jetzt nicht auf, könnt ihr bei euch aufschreiben, weil sich das Wort sich nicht mit dem Glauben verband. Sie hörten es und es hat, der Glaube hat es nicht in Anspruch genommen. Und darum konnten sie nicht hineingehen, heißt es, in das Land. Weil sich das Wort nicht mit dem Glauben verband. So, also, Kaleb springt sofort in die Bresche. Und Kaleb, im Gegensatz zu denen, das ist Glaube. Er sagt wirklich, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Schaut mal, das ist Zuversicht. Nicht, wir könnten es schaffen. Nicht, hey, wir müssen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Sondern gewiss, überzeugt, wir werden es hinkriegen. Im Gegensatz dazu, das ist Glaube jetzt. 10 stehen da, sagen, nee, kriegen wir nicht hin. Einer steht jetzt auf, in dem Fall Kaleb, später auch Josua. Und die sagt, doch, wir schaffen das. Und statt, dass sie sagen, oh, wenn Kaleb das sagt. Schaut mal, Vers 31. Aber die Männer, jetzt, das sind so Momente, boah, die gehen mir echt an die Nieren. Wenn ich das lese, da passiert einiges in mir drin. Aber die Männer, die mit ihm heraufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Soweit noch gut. Also für sie klar, die sind stärker, wir sind schwächer. Das macht keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht. Jetzt ist wichtig. Das, was sie jetzt erzählen, ist nicht, da sind Riesen gewesen und die haben sie angeschaut und gemerkt, das macht keinen Sinn. Das ist jetzt Gerücht. Was jetzt kommt, das ist ein Gerücht. Sie haben Angst und sie wollen da nicht hinein. Und damit das auch nicht passiert, was machen sie? Sie bringen das ganze Volk gegen Mose, gegen Aaron bzw. gegen Kaleb Josua. Und wie machen sie das? Sie bringen Gerüchte in die Welt. Sie streuen Gerüchte. Und wenn ich sowas lese, dann macht das was mit mir. Das Gegenstand meines Lebens ist bekannt von der Kirchengeschichte her, von Anfang an. Das durchzogen durch das Leben unseres Herrn. Sie strahlen ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagen, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das eine Bewohner frisst. Das sind Kannibalen. Leute, wollen wir doch nicht hin. Oh, dann Leute werden da gegessen. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Das sind alles Riesen. Könnt ihr euch vorstellen? Und das spricht sich rum in meiner ganzen Lage. Oh, nee. Und Mut sinkt und die Bereitschaft. Die stehen kurz davor, die Verheißung anzunehmen. Kurz davor, sie empfangen zu nehmen. Und dieses böse Gerede. Auch wir, heißt es, auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enkas und von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Also sie waren echt kreativ. Haben das schön vor Augen gemalt. Und jetzt ist wichtig, Kapitel 14, Vers 1, was die Folge ist. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Wer hat's verbockt? 10. Die 10 Kundschafter, die hatten es Gott nicht zugetraut. Sie haben wohl das gesehen und sie wollten da nicht hinein, also haben sie die ganzen Lügen und Gerüchte erzählt. Aber wer glaubt das dann nicht und welche Folgen hat das? Die ganze Gemeinde. Das ist die Tragödie und das ist das, was wo ich sage, das macht was mit mir. Das hat Folgen. Wer wurde ausgewählt? Das sind Kundschafter, das waren doch nicht Handels, das waren Führer des Volkes, das waren angesehene Leitungspersönlichkeiten. Die sollten vorangehen, die sollten erkundschaften, zurückkommen und sagen, Freunde, oh, das ist wahr mit den Verheißungen, ist wahr, ist zwar schwierig, Gott ist mächtig, er vermag es. Denn genau das hatten Josua und Kaleb gemacht. Sie sollten das Volk dann ermutigen, sagen, wir haben es gesehen, wir kennen das. Wir haben schon mal... Und stattdessen machen sie genau das Gegenteil. Sie machen das voll, bringen dazu, dass es Aufruhr, dass sie murren. Und zwar, ich habe jetzt beim Lesen dieses Abschnitts, ist mir so aufgefallen, achtet darauf, es heißt immer, ganze Gemeinde, alles Volk, ganze Gemeinde. Das heißt komplett. Das heißt, hier haben nicht nur die Zehn dann gesündigt, hier haben nicht nur die Zehn gegen Gott versucht, sie haben nicht nur Zehn gegen Gott, sondern die ganze Generation, die ganze Gemeinde. Und dieser Ausdruck Gemeinde ist gut zum Vorbild. Nicht nur das ganze Volk, die ganze Gemeinde. Dann heißt es, und ich lese, und erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Könnt ihr euch vorstellen? Millionen weinen. In jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Das kommt bekannt vor, gell? Die gleiche Leier wieder. Dann heißt es, wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Also das heißt, sie wissen doch, sie kennen, die haben das alles erlebt, trotzdem, wozu macht das Gott? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zu Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also ab ins alte Leben, in alte Traditionen, in alte Gewohnheiten, unter alte Herrschaftsbereiche. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde. Ich finde es toll, wie hier schon der Begriff Gemeinde eingeführt wird. Gemeinde, Versammlung, Volk. Und jetzt, die fallen vor der Gemeinde. Und jetzt Vers 6. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Also jetzt verausgaben sie sich. Die sagen nicht nur, es ist gut, es ist sehr, sehr gut. Die wollen sie begeistern. Sagen, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Seht ihr die Haltung? Das ist eine andere Haltung. Was sagen sie und was sagen sie nicht? Sie sagen nicht, wenn wir uns zusammenreißen, wenn wir an einem Strang ziehen, wenn wir nur mutig sind, wenn wir stark sind, wenn wir trainieren, wenn wir ein Bootcamp machen, wenn wir gute Waffen besorgen, wenn wir Hilfe holen, wenn wir keine Ahnung, uns motivieren, wenn wir einfach keine Angst haben. All das sagen sie nicht. Sie sagen, wenn Gott will, dann wird es. Wenn Gott will, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann. Merkst du, das ist eine ganz andere Perspektive. Selbst wenn sie sagen, hey, cool, hey, dann kriege ich ein Landstück und die Trauben sind auch nicht schlecht, dann ist noch etwas anderes, sie, sage ich mal, psychologisch zu motivieren. Hey, Leute, dann habt ihr was davon. Also das ist, ich will aber sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was sie gemacht haben im positiven Denken und in dem Anliegen, was zutiefst geistig und gläubig ist, was die beiden charakterisiert. Nämlich, wir werden gleich sehen, warum. Aber wenn der Herr gefallen hat, wenn es Gott gefällt, glaubt ihr, da können die uns etwas anhaben? Und jetzt ist die Frage, gefällt es Gott? Will es Gott? Wenn man die Verheißung hat, dann kann man in der Verheißung stehen. Und wenn man es natürlich nicht weiß, was Gott gefällt, dann ist es schwierig, das zu behaupten. Aber wenn man das Wort Gottes kennt und weiß, was Gott will, dann kann man sich hinstellen und sagen, Gott, du willst doch, gell? Und Gott beim Wort nehmen und dann sagt, da kommt der ganze Bereich des Gebets, des Gläubigen, des erhörten Gebets, wo Gott sagt, und wenn ihr mich bittet, Jesus sagt, dann wird es gegeben werden, wenn ihr meinem Namen bittet, das heißt in meinem Willen. Und wenn Gott das ihnen verheißen hat und Gott das will, ich will euch da hineinbringen, wer kann dagegen sein? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer? Himmel, Erde, Höhe, Tiefe, wer? Aber wie gehen wir? Was ist unser Glaube? Hoffentlich ist Gott für uns. Und wenn ich will? Wenn der Herr will. Herrlich, herrlich. Und dann Vers 9. Jetzt kommt ihr Glaubensausdruck und dann Vers 9, ihre Mahnung. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Es ist nicht gegen Mose, es ist nicht gegen Aaron, es ist gegen den Herrn. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Darf ich so sagen? Rebellion gegenüber den Gottesverheißungen und das, oder Unglaube oder Ungehorsam, das ist gegen den Herrn. Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Wir werden sie essen. Nicht sie uns, wir sie. Unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Oh, das sind herrliche Verheißungen, herrliche Worte. Anmalen, merken, auswendig lernen. Wichtig ist, wenn es Gott es will und dass er mit uns ist. Wenn diese beiden Dinge stimmen, wer kann gegen uns sein? Lass uns mal diesen Sprung kurz nochmal machen. Immer wieder müssen wir den machen. Für was steht das verheißene Land von Milch und Honig? Für was ist das für ein Schatten und Bild? Was repräsentiert dieses Land? Richtig, und wo gibt es das? Hier auf der Welt? Stimmt, haben wir gestern gelernt. Eine Gebetsstunde. In Heubach gibt es das. Das verheißene Land ist synonym mit der Ruhe. Und diese Ruhe ist bei Jesus. Das ist der Paradies. Das Paradies, wo Milch und Honig dann fließt, wo es Früchte gibt. Jeden Monat diese Baumfrüchte trägt. Das heißt, das ist eine Umschreibung des ewigen Lebens bei ihm sein, in der neuen Schöpfung sein. In der neuen Schöpfung ankommen. Anteil an der neuen Schöpfung haben. So, warum sage ich das? Dafür steht das Land Kanaan. Wir hoffen nicht, irgendwann mal nach dahin hinzuziehen, hier buchstäblich, sondern das ist das wahre Land Kanaan. Das ist das Erbteil, das Abraham, Isaac, Jakob eigentlich erwarten. Darum lebten sie in Zelten, weil sie wussten, dass es nicht von dieser Erde ist. So, aber der Punkt ist, jetzt stehen wir da heute. War jemand von euch da? Noch nicht. Aber es gibt Kundschafter, die uns gesagt haben, das ist echt schön. Paulus war mal da, hat das besucht. Und das war so herrlich, ich kann es mit Worten nicht sagen. Und er kämpft dafür und sagt, bitte, lasst euch nicht entmutigen. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Gegen sein auserwähltes Volk, wer? Und was machen wir? Oh, wieder hinkriegen, da anzukommen. Ja, wenn wir, oh, die Feinde sind stark, der Teufel ist groß, die Versuchungen sind mächtig. Und wir zweifeln. Wir zweifeln, ob das wir hinkriegen. Und der Punkt ist, wir kriegen es ja nicht hin. Aber wir können sagen, wenn es der Herr will und wenn er mit uns ist. So, das ist die Zuversicht und das ist der Glaube. Wenn er es verheißen hat, und er hat es verheißen, und wenn er nicht nur mit uns, sondern in uns ist, warum zweifeln? Denn Zweifeln ist Unglaube. Also, das ist schon eine starke Motivationsrede, oder? Die hier Josu und Kaleb gehalten haben, eine starke Predigt. Auf Gott ausgerichtet, auf seinen Willen ausgerichtet, auf seine Macht ausgerichtet. Echt, echt stark. Und eine starke Ermahnung, bitte empört euch nicht. Denn haben Sie erlebt, wenn Gott zornig wird? Haben Sie mal erlebt, was passiert, wenn Sie gegen Gott mal gemurrt haben? Haben Sie mal erlebt, was ist passiert, dass wenn man... nicht erlebt haben. Und Josef und Kaleb sagen, das ist nicht gut, bitte nicht. Vers 10, schaut mal. Und die ganze Gemeinde, nicht nur ein paar, die ganze Gemeinde sagte, dass man sie, das ist der Höhepunkt hier. Jetzt guckt man mal. Da stehen zwei da, die sagen, Freunde, wir kriegen's hin. Gott ist mit uns, er will und er wird uns hineinbringen und wir können das alles erben. Ist nicht schlecht, oder? Steinigt sie. Da bringen sie, darf ich so sagen, eine gute Nachricht und man sagt, tötet sie. Es schaffen 10, die daran zweifeln, die ganze Gemeinde gegen diese zwei aufzubringen. So weit, dass sie eigentlich die gute Botschaft bringen, steinigen wollen. Und die haben den, der die schönste Botschaft gebracht hat, in reinster Form, in das Leben angeboten, den haben sie gekreuzigt. Warum? Weil die anderen gesagt haben, Beelzebul, alles falsch, Lüge, das stimmt nicht. Bringen sie das ganze Volk zu schreien, kreuzige ihn. Vorher noch Hosianna, der da kommt, und dann bringen sie aus Neid und aus was ihn, bringen sie dazu, ihn zu kreuzigen. Das ist das Volk, die ganze Gemeinde. Ich finde das echt erschreckend. Überlegt mal, okay, ich verstehe es, wenn die sagen würden, hey, das kriegt ihr gar nicht hin, ihr Trottels, ihr seid schwach, ihr werdet nichts erben. Und dann sagen die, hey, weg mit denen. Hier kommen die und sagen, hey, wir kriegen das alle. Wollt ihr so eine Traube? Ihr kriegt mehr. Ihr kriegt alles. Steinigt sie. Das ist schon eigentlich verrückt. So ergeht die Botschaft des Wortes Gottes von Anfang an, dass in die Welt hinausgetragen wird, das Leben angeboten wird und man sagt, steinigt sie. Verrückt. Verrückt. Deswegen sage ich, ich verstehe, wenn man kommen würde und wirklich zu ihrem Schlechten reden würde, wenn sie einen töten wollten. Darf ich so sagen, jetzt mal nur ein Beispiel. Wenn ich komme und sage, der Herr vermag dich ins ewige Leben zu bringen, er allein, du nicht, das ist deine Heilssicherheit. Dafür hassen Leute mich, weil ich die Sicherheit der Gläubigen lehre, was eigentlich eine gute Botschaft ist. Aber man liebt lieber solche, die kommen und einen peitschen und sagen, psch, du musst und wenig, du gehst verloren. Psch, und einem Lasten auflegen und man liebt sie. Und Paulus sagt das im Korintherbrief. Ich lese euch das kurz vor. 2. Korinther. Ich glaube, ab Vers 3 lese ich. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit des Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Ihr ertragt es recht gut, das nehmt ihr gerne an, wenn man einen anderen Christus predigt, ein anderes Evangelium. Und was heißt das? Nicht mehr allein aus Gnade und aus Glauben, sondern durch Werke. Wenn jemand kommt und sagt, hey, du musst doch Dinge tun, dann ertragt ihr es gern. Wenn jemand euch knechtet und dann wieder in Knechtschaft bringt, ihr ertragt es gern. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln nichts nachgestanden bin. Ja, okay. Ja? Vers 20. Denn ihr sagt es, wenn jemand euch knechtet, ich danke dir, wenn euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt, zu Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Denn ihr tragt es, man schlägt euch und ins Gesicht, vielen Dank, man überhebt sich über euch. Das ertragt ihr gerne, das ist kein Problem. Aber kommt man mit dem Evangelium? Schon erschreckend. Aber das ist es. Das erfuhr Josua und Kaleb. Zurück zu 4. Mose 14. Wer meldet sich jetzt dann? Was glaubt ihr? Der Herr sagt, okay. Wisst ihr, was der Herr sagt? Dann war es das. Wollt nicht? Sollt nicht. Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben? Das ist der Punkt. Schaut mal, nicht glauben, verachten. Wieso glaubt ihr mir nicht, dass ich euch verhalte? Was muss ich noch tun, um euch zu beweisen? Wie lange? Bei all den Zeichen, die ich ihnen da in ihrer Mitte getan habe. Das ist der Punkt. Das ist 4. Buch Mose. Wie viele Zeichen hat er getan? Was muss ich noch tun, um euch zu beweisen, dass ich es kann? Was? Ja, gib uns noch ein Zeichen. Ein Zeichen nach dem anderen, tut Jesus. Ein Zeichen nach dem anderen. Woher wissen wir, dass du von Gott bist? Gib uns doch noch ein Zeichen. Wie oft versuchten sie Jesus? Deswegen schreibt Paulus, sie haben Christus versucht. In all dem haben sie versucht. Ein Zeichen hat er nach dem anderen getan. Hat Christus da ihnen getan. Und es hat ihnen nicht gereicht. Hat ihnen nicht gereicht. Gibt nicht mehr. Und dann sagt Gott, ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich, nämlich Mose, zu einer Nation machen. Größer und stärker als sie. Ich glaube, an diesem Punkt war ich schon mal an einer Stelle. Und ich würde sagen, jawohl, so machen wir es. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, diese Nation, die, wie oft haben sie sich gegen Mose, ist irgendetwas. Mose kriegt es immer ab. Die Muren gegen Gott und somit auch gegen Mose. Immer zu Mose. Mose, warum hast du das gemacht? Könnt ihr euch vorstellen? Und jetzt sagt Gott, Mose, weißt du was, alle weg und dann machen wir aus dir, Mose, viele Moses. Und zwar werden sie alle größer und besser sein. Stärker sogar. Da würde ich sagen, hey, voll genial. Und wir wissen, auf wen, was für ein Bild und Typus Mose ist, auf wen? Auf Jesus. Und was ist die Funktion gewesen? Die Hauptfunktion Mose? Mittler. Mittler ist aber, sagt Paulus dann auch, aber Mittler ist nur einer. Weil er sagt, der eigentliche wahre Mittler, es gibt nur einen. Das ist Christus. Aber Mose ist so ein Mittler. Und obwohl an dem Punkt er rein menschlich sagt, ja, das wäre echt Zeit, mal die loszuwerden. Habe ich sie geboren? Und der ist ja müde von denen schon. Und jetzt sagt, aber er tritt als Mittler vor das Volk und sagt, Gott, nein. Und warum? Warum nicht? Warum will Mose nicht, dass sie ausgerottet werden? Habt ihr eine Idee? Nochmal? Das ist schon mal gut. Weil der Messias aus der Linie kommt, einen Propheten wie mich wird er Gott senden. Absolut richtig. Mose hat verstanden. Wegen Gottes Ehre. Nicht, oh, die sind so toll. Gott, können wir, hey, wenn die fehlen, dann fehlt doch echt was in der Welt. So, da gibt es ein paar schöne Kandidaten, ein paar gute Eigenschaften. Ja, nicht alle sind so kaputt. Nein, nicht, sondern um deine Ehre. Gott, wenn du das machst, dann steht dein Wort auf dem Spiel. Woher sollen die anderen Nationen, für die wir ein Licht sein sollen, erkennen, dass du treu bist zu deinem Wort? Woher können wir sehen und sollen sehen, dass du in der Lage bist, so ein stürrisches, verhärtetes Volk ans Ziel zu bringen? Woher kann man deine Macht dann erkennen, wenn nicht dann, wenn du diese, eins der schlimmsten Nationen, die es gibt, trotzdem ins verheißene Land bringst? Dann werden sie sehen, oh, das ist der, dann kann er mit mir doch auch klarkommen. Aber wenn sie sehen, oh, da versagt das Volk, Gott rottet es aus, welche Hoffnung hat man dann? Ja, dann hat man Bammel. Dann hat man nur Angst. Da hat man keine Hoffnung. Wenn ich es nicht hinkriege, zack, bin ich weg. Mose kämpft nicht für das Volk. Mose kämpft für die Herrlichkeit Gottes. Fürs Evangelium. Ich lese euch vor, was dieses Evangelium ist. Wie gut. Ich lese ab Vers 16. Weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das wäre ein Problem. Gott, die würden sagen, oh, er hat es nicht hingekriegt, dass er ihnen zugeschworen hatte. Darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge es doch die Macht des Herrn groß erweisen, sodass, wie du geredet hast, als du sprachst. Merkt ihr das? Was will Mose? Gott, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du deine Macht zeigst. Jetzt sind sie an dem Punkt, gell? Können wir nichts mehr machen? Nee. Am besten ausrotten, ja. Pest, ja. Jetzt kannst du zeigen, was du eigentlich drauf hast. Und jetzt, was hat er drauf? Vers 18. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade und der die Schuld, der den Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an deren dritten und vierten Generation. So, das ist Gottes Wesen. Er ist nämlich gnädig und barmherzig. Er ist treu, er ist geduldig, langsam zum Zorn. Ist gut? Nicht schnell zum Zorn, langsam. Und ich staune darüber. Und manchmal, ganz ehrlich, stehe ich schon da und erwarte den Zornesausbruch Gottes in meinem Leben. Und er kommt nicht. Dann fehle ich und ich denke, jetzt müsste aber ein Seitenhieb kommen. Es kommt nicht. Stattdessen widerfährt mir etwas Gutes. Dann denke ich, wie geht das? Hab doch nicht verdient. Ja, genau. Da weiß ich Gott als gnädig und barmherzig. Er weiß in meinem Leben, ist das. Und Mose will, dass das sichtbar wird und dass das Zeugnis vor den Nationen sein soll. Wenn wir in 5. Buch Mose kommen, dann werden wir in 5. Mose 4 das lesen. Das ist eure Weisheit und eure Einsicht vor den Nationen. Dass sie sagen, wo ist so ein Gott? Wo? Wer hat so eine Nation wie dieser Gott? Niemand. Und darum geht es, diese Botschaft, und das zieht sich durch die Bibel. Das ist das Wesen Gottes. Und nicht im Neuen Testament ist er gnädig, barmherzig, im Alten Testament ist er ein Gott der Rache und der Austilgung. Nein, Gott, Mose war darauf bedingt, darauf auszusagen, diese Gnade. Also er bittet um die Güte Gottes, er bittet um die Gnade Gottes, er erinnert Gottes, okay, du bist doch langsam zum Zorn, warte noch ein bisschen. Was aber sagt Mose nicht, was weiß er? Dass Gott einfach die Schuld, oder dass es gibt Folgen, es gibt Konsequenzen, das weiß er. Und das Volk wird sie tragen, aber nur nicht austilgen. Sie kommen unter der Zucht und diese Konsequenzen werden sogar über Generationen werden sichtbar werden. Aber trotzdem, Gott wird sie nicht austilgen. Sünde bleibt nicht spurlos, das ist klar. Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Und Sünde wird offenbart und offengelegt und dann erfährt die Konsequenzen. Siehe David, oder? Hat Gott ihm vergeben? Wurde gerettet? Schaut euch sein Haus an. David aber, da wird sichtbar. Es gibt Konsequenzen. Jetzt aber, schaut mal. Vergib doch die Schuld des Volkes nach der Größe deiner. Und wir sind wo? Im Gesetz. Freunde, ich bitte euch, wenn ihr sagt, Mose ist Gesetz und das ist, für was kämpft Mose? Gnade. Wie kann er um die Gnade bitten? Wie kann Gott gnädig sein? Wie kann er die Schuld vergeben? Wie? Nur in Christus. Nur durch ein stellvertretendes Opfer. Wisst ihr, dass Mose Christus schaute, gell? Könnt ihr euch erinnern? Er stand da in der Felsspalte und Gott sagt, ich will dich sehen, Gott. Und Gott sagt, ich zeige dir meine Herrlichkeit, die darfst du sehen. Und dann rief er aus, gnädig und barmherzig ist er, langsam zum Zorn. Das ist, was er hier wiederholt. Mose sah Gott so, er hat ihn sich so offenbart, er hat so Gott geschaut in Christus. Und so wusste Gott, Mose, Gott, das bist du. Und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt nehme ich dieses Wort in Anspruch. Und was er tut hier, nicht nur, dass er für die Ehre und für das Evangelium, für die Gnade Gottes kämpft, er verwendet sich für das Volk gottgemäß. Und das ist das, was Christus für uns tut. Und darum heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 3, so fängt es eigentlich da an, Mose war treu in allem in seinem Haus, Christus aber weit treu über sein Haus, was aber größer ist, das Haus sind wir. So in dieser Treue, wie Mose sich dafür verwendete, dass das Volk nicht ausgerottet werden, so verwendet sich Christus für uns, dass wir nicht auf unserem Weg ausgerottet werden. Denn er würde sofort, zack.
Eine Frage, denkst du, ja, dass Gott es wirklich vorhatte, das Volk auszurotten und nur weil Mose Einspruch angelegt hat, dass das dann doch nicht gemacht hat? Oder warum kam es überhaupt zu diesem Punkt?
Genau aus dem gleichen Grund, um etwas uns zu offenbaren. Aus dem gleichen Grund, wo er sagt, tut Buße, obwohl er weiß ganz genau, was Buße bewirken muss. Das heißt, es ist pädagogisch. Von seinem Zorn, Heiligkeit, wollte es sofort ausrotten. von seiner Gnade, Barmherzigkeit in Christus, tut das nicht.
Also hätte er es auch nicht gemacht, wenn Mose gar nicht Einspruch eingelegt hat, weil das gar nicht sein Wesen
ist. Nee, diesen Weg gehe ich einfach nach. Weil es gäbe es nicht hätte, weil dazu hat Gott ihn erweckt. Dazu hat er ihn berufen. Dazu hat er ihn vorbereitet. Dazu hat ihm seinen Geist gegeben, dass er genau das tut. Weil er auf Christus hin das alles tun sollte. Also der Weg ist nicht, wenn der Adam der Blöde da nicht gegessen hätte, dann hätten wir doch das Problem nicht. Wenn David nicht da mit der Bathseba geschlafen hätte, wenn er nicht gezählt hätte. Das sind alles Katastrophen in unserer Perspektive, aber das ist die Heilsgeschichte. Weil in diesen und gerade durch diesen Dinge Gott sein Heil vollendet. Oh, was ist, wenn sie Jesus nicht verworfen, nicht gekreuzigt hätten? Dann wären wir nicht erlöst. Für uns ist das Katastrophe, aber das ist nach dem Ratschluss Gottes, haben sie ihn dahin gegeben. Verstehen wir das? Nee, das ist Römer Kapitel 11. Das ist Römer Kapitel 11. Wer hat die Gottesgerichte verstanden? Wer war sein Ratgeber? Wer war sein Mitarbeiter? Wer kann es verstehen, seine Wege? Niemand. Wir können sie nur nachgehen und darüber staunen und denken, boah, bist du groß. Wir müssen aufpassen, indem wir Gott menschliche Wesenszüge zuschreiben. Das heißt, wenn es heißt, Gott ist zornig, dann reagiert im Zorn anders, wie ich zornig werde. Wenn ich zornig werde, dann war es alles. Dann ist das Fleisch groß und nichts vom Geist ist da. Ja, das ist zornig, wenn ich bin. Wenn Gott zornig ist, ist es zugleich, ich will sie austilgen und zugleich ist es volle Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, Geduld. Zugleich geht das bei uns? Nee. Wenn Gott eifersüchtig ist, ist nicht gut, wenn wir eifersüchtig sind. Aber heißt, Gott ist eifersüchtig, weil seine Eifersucht rein ist, unsere nicht. Weil sein Zorn rein ist, unser nicht. Von daher dürfen wir nicht Dinge, die uns mit menschlichen Eigenschaften über Gottes Wesen gesagt werden oder Begriffe gleichsetzen. Sagen, okay, stimmt. So, wenn er sagt, da wurde er zornig, dann wie ist, wenn ich zornig werde, dürfen wir nicht machen. Okay? Also, weiter geht's. Ist noch nicht alles. Gibt's noch einiges aus diesem herrlichen Abschnitt, das wir heben wollen. Also, warum ich aber euch das hin möchte, und das ist, wir suchen nach dem Evangelium. Und guckt mal, wie herrlich das hier uns dargestellt wird. Ein Mittler, der für die Gnade und Treue Gottes einsteht und sie hochhält. Und dann heißt's, Dann redet Gott, Vers 20, und der Herr sprach. Wenn wir sowas lesen, atmen erstmal. Kurz mal inne werden. Flieg nicht so drüber. Wenn es heißt, und der Herr sprach, dann werdet euch bewusst, das ist der Höhepunkt immer der Offenbarung von dem Abschnitt, von jetzt redet Gott. Nicht drüber fliegen, in die Nase bohren und noch irgendwo in Gedanken, ja, und dann drüber gelesen, ja, was hat der Herr gesprochen? Keine Ahnung, aber ich habe meine Verse gelesen. Versteht ihr, wenn es heißt, der Herr sprach, dann müssen bei uns alle Nackenhaare sich erheben und wir müssen bewusst das lesen. Der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem, und dann hören wir auf zu lesen und beten wir. Dann danken wir. Singen ein Lied. Gehen hinaus. Erzählen weiter. Mir ist vergeben. Ich habe vergeben nach deinem Wort. Ist das nicht Wahnsinn? Mose, ich habe deine Fürbitte erhört. Versteht ihr, wenn Mose nicht gebeten hätte, wäre das Volk mit einer Plage tot, ausgetilgt. Und das heißt, der ist unser Fürbitter, unser Fürsprecher, der sich für uns, für Gott verwendet. Und glaubt mir, wenn Gott auf Mose gehört hat, der sein Freund ist, wie viel mehr auf seinen Sohn. Und der sagt, Papa, gell, Gnade, ja, bin für ihn gestorben, ja, bitte vergebt Willi. Und dann sagt Gott, habe ich vergeben nach deinem Wort, nicht nach Willi. Ich habe nicht vergeben, weil sie Buße getan haben, weil sie umgekehrt haben. Ich habe vergeben, Mose, wegen dir. Uns wird vergeben wegen Christus. Ist doch herrlich. Wegen Christus.
Obwohl sie ja nicht mehr
Gell? Noch nicht mal bereut haben. Und jetzt nimmt man das mit und jetzt denkt man mal, wie groß die Gnade sein muss. Unglaublich. Jetzt kommt etwas, was oft so missverstanden wird und auch als Werkzeug genommen wird und angstmachend. Man ist erstaunlich. Habt ihr schon mal gehört, dass man 10-mal von Gott die Gelegenheit bekommt, umzukehren und dann war es das? Und dann weiß man, ja, wo stehe ich? 2, 3, 8, 9? Bin ich schon bei 10? Ich lese euch das vor. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen. So, die all das gesehen haben, all die Herrlichkeit und all die Zeichen und nicht geglaubt haben, die ihn geprüft haben, nämlich jeweils wiederum 10-mal, die werden das Land nicht sehen. Und für viele ist das, oder ich will andersrum machen. Was sagt diese Stelle? Was würdet ihr sagen? Um was geht's hier? Also, dass man doch abfallen kann nach 10-mal und Gott redet zu einem 10-mal und dann war's das. Jetzt guck mal, nur auch jetzt eins, was ich immer wieder predige, Kontext, gell? Wenn wir gerade das angeschaut haben und den Kontext der Gnade gesehen haben und was Mose kämpft und dann und Gott sagt, ich habe nach deinem Wort vergeben. Und dann sagt, aber jetzt. Wie das muss ja irgendwie jetzt zusammenpassen, sonst ein Widerspruch, oder? Er hat vergeben, aber jetzt gehen sie doch nicht hinein. Wie? Wer geht hinein? Und wer geht nicht hinein? Wem wird vergeben? Wem wird nicht vergeben? So, diejenigen, die die Zeichenwunder gesehen haben und gläubig sind, das heißt durch die Prüfungen, sich als gläubig erwiesen haben, die werden hineingehen. Und jetzt, um euch diesen geistlichen Sprung zu machen, das ist die neue Generation. Das sind die, die geläutet werden und die Schuld der Väter, die dann durchgehen und das heißt, die aus dem herauswachsen und die neue Generation, die gehen hinein. Der neue Mensch, der gläubige Mensch. Aber der durch die Prüfungen als ungläubig erweist, der geht nicht hinein. Das ist nicht pauschal. Aber jetzt, was heißt 10-mal? Das ist wichtig. Einige können sagen, gut, wir wissen nicht, wann 10-mal ist, gell? Gott zählt die 10-Male. Das ist recht wenig 10-mal. Dann habe ich schon lang verloren bei 10-mal. Ich wäre froh, dann 10 Millionen Mal. Und selbst das wäre eng. Aber wenn es nur 10-mal ist, hallo? Ganz ehrlich. Ich kann aus dem Stegreif mich erinnern, dass ich 10-mal gezweifelt habe. Dann war es mit mir. Das ist nicht, was der Text sagt. Was haben wir gelernt aus dem Offenbarungsseminar? Zahlen muss man verstehen und nicht zählen. Für was steht 10? Ah, und jetzt überlegt man, was dieser Text sagt. Wenn heißt, ihr habt mich 10-mal geprüft, was bedeutet das? 10 Tests mit Gott gemacht? Muss man jetzt hingehen und 10-mal zählen, wann das erste, wann das zweite? Nein. Ihr habt mich vollkommen auf die Probe gestellt. Nicht nur ganz, vollkommen abschließbar. So, in allem. Und dieses, die vollkommen, es gibt nicht mehr. Man kann nicht nur mal eine Probe 11, 12, 13 und sagen, ah, jetzt glauben wir. Ihr habt mich im vollen Maße geprüft und seid nicht, obwohl ich mich im vollen Maße euch offenbart habe, meine Herrlichkeit und meine Zeichen gezeigt habe, seid ihr nicht gläubig geworden. Es gibt nicht mehr. Versteht ihr? Ja. Ich will erstmal auf die Zahl eingehen. Hier geht es nicht um ein Zählen, wie oft. Hier geht es, dass es ein abgeschlossener, vollkommener Prozess war. Das heißt, Gott ist mit seinem Volk oder mit dem größten Teil des Volkes erinnert euch an heute Morgen, ausgezogen, alle, das ganze Volk murrt, es ist immer um alle. Aber nicht an allen hat er Wohlgefallen. An wen hat er kein Wohlgefallen? Die in der vollkommenen Prüfung, die er sie geprüft hat, sich als ungläubig erwiesen haben, nicht als seine. Und die gehen da nicht hinein. Könnt ihr mir folgen? Sonst, Freunde, sonst springt Mose von einem ins andere und wir haben jetzt zwei komplett verschiedene Aussagen. Und ich hoffe, ihr könnt, ich gucke so in eure Augen, ich merke, dass der Rat hat es noch da oben. Ist okay.
Weil ihr euch des ewigen Lebens nicht
für würdig. Ganz genau. Ganz genau. Genau, absolut. Das, nochmal, das schließt die Verantwortung des Menschen, die Erwählung, und schließt nicht die Verantwortung aus. Dafür kämpfe ich, das predige ich, das sage ich in gleicher Weise. Nur, es offenbart aber, und diese Prüfung, Leute, es offenbart das Herz. Darum habe ich doch euch in die 40 Jahre in der Wüste euch gedemütigt, damit ihr erkennt, heißt es 5. Mose 8. Darum habe ich euch geführt, damit ihr seht. Weiß Gott, was in dem Herzen ist? Natürlich. Er offenbart es uns. Wir wissen es nicht. Das ist es. Und er sagt 10-mal, eine vollkommene Offenbarung, und es hat nicht gereicht. Es gibt einfach nicht mehr. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt, in Kapitel 6. Das Land fällt auf den Boden. Das eine bringt gute, der andere Teil aber schlechte. Am Regen liegt es nicht, am Boden liegt es. Es ist nicht so, der Regen kommt, das Land ist da, gute Frucht. Und irgendwann mal ist aus der guten schlechte geworden. Und es ist abgefallen. Nein, das Land ist da. Der gleiche Segen kommt von oben. Und der gleiche Segen macht aus dem guten Land Frucht und aus dem schlechten Land keine Frucht. An dem Segen ändert sich nicht mehr. Es gibt nicht mehr Regen. Es gibt nicht besseren Regen. Es gibt nicht qualitativen Regen. Man sagt, oh, da müssen wir mehr Regen geben, mehr Heiligen Geist, mehr Zeichen, Wunder. Jesus kommt an einen Punkt, wo er sagt, wo sie bewusst, wissend, ihn nicht für würdig gehalten haben und gesagt haben, mit dem Beelzebul. Und danach, kurz danach sagen sie, ja, gib mir ein Zeichen. Und sagte ich, noch ein einziges Zeichen. Das Zeichen Jonas gebe ich euch. 3 Tage Tod, Auferstehung, das war's. Ja. Und dann, ja, geklaut und gestohlen und war gar nicht tot und was weiß ich alles. Gibt nicht mehr. Und Jesus redet ab da übrigens nur noch in Gleichnissen mit seinen Jüngern. Es gibt nicht mehr. Darf ich so sagen, wenn Gott uns sich offenbart hat und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Hebräer, was sagt Hebräer 1, Vers 1 und 2? Dass Gott sich auf vielfältige Art und Weise in den Propheten uns mitgeteilt hat. Am Ende der Tage gibt es mehr Offenbarung als im Sohn. Jetzt. Das heißt, Jesus Christus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Wer das ablehnt, es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Wer die Offenbarung Christi in diesem Wort ablehnt, es gibt nicht mehr als das, was dieses Wort uns gibt. Jetzt 1, 2 Sachen, dann ist die nächste Pause schon wieder dran. Und das mache ich nur noch 1, 2 Verse noch ganz kurz auf 1, 2 Dinge euch hinweisen. Das erste ist, schaut mal, jetzt, wer aber geht hinein? Die vollkommen von Gott geprüft und als ungläubig offenbart worden sind, die gehen nicht hinein. Wer geht aber hinein? Schaut mal, bitte immer weiterlesen. Solche Verse, die oft so aus dem Zusammenhang, so gefährlich. Jetzt schaut mal. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und wer ist das? Warum hier Kaleb? Woher kommt er? Es ist der Stamm Juda. Hier, mein Knecht. Hier wird ein weiterer wichtiger Begriff eingeführt. Auf einmal ist der Knecht, der Kaleb, ein Knecht. Der Gottesknecht. Und dann gehen wir mal die Linie der Gottesknecht in der Bibel nach. Wusst ihr, dass Kaleb ein Bild auf Christus auch ist? Josef war uns klar. Also mir. Aber Kaleb? Doch. Er wird als Knecht bezeichnet. Und jetzt schau mal. Aber was ist der Unterschied? Was kennzeichnet Kaleb? Warum hat er geglaubt? Warum hat er Gott vertraut? Ich sage es immer wieder. Nicht, weil er so fromm war. Weil er ein besserer Christ war. Schaut mal. Weil ein... Worauf legen wir jetzt Wert beim Lesen? Andere. Welchen Geist hatten die und welchen hat er? Und welcher Geist ist dieses Geist des Unglaubens, des Misstrauens, des Tötens, des Lügens? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und ein anderer Geist ist in dem, welcher Geist ist es? Der Liebe, des Vertrauens, ist der Geist des Vaters. Es ist der Geist Christi, der in ihm war. Und jetzt erst ein anderer Geist. Jetzt wissen wir, warum ein anderer, ja? In welchem Gegensatz? Und dann, er hatte den Geist, gell? Versteht ihr, warum Kaleb geglaubt hatte? Er war wiedergeboren. Ist das Hammer? Ja, wie? Vor Pfingsten, ja? Vor Pfingsten. Vor Pfingsten war der schon wiedergeboren. Jetzt guckt mal, wo war der Geist? Auf ihm. Im Alten Testament ist der Geist auf den Menschen, im Neuen Testament ist der Geist in den Menschen, gell? Aber was steht hier in unserem Wort? Und wenn ihr Apostelgeschichte 1 lest, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Irgendwie ist das eine verkehrte Reihenfolge da. Da bringen wir etwas gewaltig durcheinander. Für uns ist in der Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, warum? Denn die hatten ihn schon. Er war schon in ihnen. Er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das war nur so theoretisch. Das war nur so verheißend. Er soll auf sie kommen in der Apostelgeschichte. Hier, Kaleb hat den Heiligen Geist. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Da heißt, die Propheten weissagten durch den Geist Christi, der in ihnen war. Der Geist war in ihnen, nicht nur auf ihnen. Die Frage ist, warum Kaleb und Josua gläubig waren. Der Grund, warum Kaleb und Josua Gott geglaubt haben, warum sie die Gemeinde ermahnt haben, warum sie gelitten haben, warum sie fast die Steinigung erlebt haben, war, weil der Geist in ihnen war. Und das ist die Verheißung. Weil wir den Geist haben, werden wir geschmäht. Weil wir ihm gehören, werden wir geschmäht. Verleumdet. Weil wir ihm gehören. Der Grund, warum sie gepredigt haben, war der Geist in ihnen. Sie waren seine. Sie dürfen hinein. Das geschah alles als Vorbild. Als Vorbild. Okay? Daraus werden eben die 40 Tage, weil sie 40 Tage die Gelegenheit hatten, auszukundschaften und es nicht geglaubt haben, müssen sie 40 Jahre durchs Land.
Was denkst du, was war der Grund, warum gerade nur in diesen zwei Männern der Geist Gottes war und im gesamten anderen Volk nicht?
Gnade. Das fragst du den Herrn bald selber. Und dann wird er sagen, die habe ich geliebt. Ja, warum die? Ich frage ihn. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Warum er die? Keine Ahnung. Hat er mir nicht gesagt, sonst hätte ich sie sehr gerne gesagt. Oh, glaub mir, ich hätte viel stressfreies Leben, wenn Jesus mir das gesagt hätte und ich euch das sagen würde. Aber ich bin mir sicher, er hätte es mir gesagt, ich euch sagen würde, ihr würdet es nicht glauben. Ja. Wir machen Pause.